Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und in der Leitung begrüße ich Frau Dr. Nadja Jesswein, in Oldenburg niedergelassene Hausärztin und im Hausärzteverband im Forum Hausärztinnen seit einiger Zeit sehr aktiv, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene in Niedersachsen. Hallo, Frau Dr. Jesswein.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Jesswein, unser Thema heute ist die Art und Weise, wie in der Kassenmedizin mit dem Thema Mutterschutz für Frauen, die als Vertragsärztin niedergelassen sind, umgegangen wird. Anlass ist ein Antrag, den Sie zusammen mit vielen anderen weiblichen Delegierten bei der Frühjahrstagung des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands gestellt haben und der dann auch einstimmig beschlossen worden ist. Also nicht nur von den Frauen, sondern von Frauen und Männern. Wollen Sie kurz beschreiben, was die Delegiertenversammlung in Sachen Mutterschutz tatsächlich beschlossen hat?
Ja, vielen Dank, dass Sie sich diesem Thema angenommen haben. Das betrachte ich als ausgesprochen wichtig. Ist auch ein wichtiger Aspekt in unserer Versorgungssituation, die zunehmend auch im niedergelassenen Bereich weiblicher wird. Also über 60% der Medizinstudierenden sind weiblich. Und das müssen wir natürlich auch dann mitdenken, weil biologisch gesehen sind Frauen ja so ausgelegt, dass sie Kinder bekommen. Aber Eltern werden alle, auch Männer. Wir im Forum und in unserem Verband haben uns lange und intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Viele Kolleginnen haben auch eigene Erfahrungen gemacht in der Niederlassung. Und das scheint uns als ein großes Problem, was uns auch in der zukünftigen Versorgungssituation treffen kann. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir auch das in den Bundesverband auf den Hausärztetag als Thema bringen. Und das haben wir jetzt auch getan. In der Frühjahrstagung in Magdeburg haben wir einen Antrag gestellt, in dem wir die Bundesregierung fordern, ihr Versprechen, was im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, umzusetzen und den gesetzlichen Mutterschutz auf niedergelassene Ärztinnen, also oder auf selbstständige Frauen, wenn man das allgemeiner beschreibt, auszuweiten.
Sie sind selbst niedergelassen in einer Gemeinschaftspraxis,
ja, korrekt,
ich, oder? In Oldenburg eine große Hausarztpraxis oder eher eine mittlere, kleinere Hausarztpraxis?
Ich bin seit 2 Jahren selbst niedergelassen in einer Gemeinschaftspraxis mit einer Kollegin zusammen. Das würde ich als eine eher mittlere hausärztliche Praxis beschreiben, mitten in der Stadt Oldenburg. Davor war ich allerdings 7 Jahre in einer Einzelpraxis auf dem Land, im Landkreis Oldenburg niedergelassen und war alleine.
Also da waren Sie dann direkt von dem Thema betroffen. Aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Also es geht Ihnen darum, ich zitiere mal aus dem Antrag, eine verlässliche Gleichstellung im Mutterschutz ohne strukturelle Nachteile für selbstständig tätige Ärztinnen zu erreichen. Und Sie berufen sich dabei, wie Sie eben schon gesagt haben, auf den Koalitionsvertrag. Und Sie fordern einen klaren politischen Zeitplan in dem Beschluss. Das heißt, das soll in dieser Legislaturperiode noch kommen oder noch dieses Jahr? Oder haben Sie da so eine Idee, wie schnell sich sowas umsetzen lassen könnte?
Wie Sie selbst wissen, alle Mühlen mahlen langsam, wir erleben. Aber doch jetzt in der letzten Zeit auch in unserer gesundheitspolitischen Situation doch so ein bisschen Wind. Ne? Also es hat eine Fahrt aufgenommen. Wir haben viele Veränderungen, die auf uns zukommen. Nichtsdestotrotz versuchen wir auch so ein bisschen realistisch zu bleiben und auf dem Boden zu bleiben. Ich erhoffe mir persönlich, dass das noch in dieser Legislaturperiode angegangen wird. Wann konkrete Lösungen kommen sollen, lässt sich natürlich schwierig abschätzen. Aber ich hoffe, dass wir in dieser Legislaturperiode zumindest mal weiterkommen.
Steht ja auch im Koalitionsvertrag. Also insofern ist es sozusagen ins Aufgabenheft geschrieben. Aber gehen wir die Sache einmal systematisch an. Es ist ja nicht so, dass das Thema Mutterschutz und auch Erziehungszeiten vollständig unbearbeitet wäre im Sozialrecht. Also die Zulassungsverordnung, die kommt aus dem Arbeitsministerium, glaube ich, die gibt Möglichkeiten für Eltern, bis zu 36 Monate einen Assistenten zu beschäftigen oder eine Assistentin mit Genehmigung der KV. Und zwar das auch in Tranchen, zeitlich getrennt, also vielleicht hier mal ein halbes Jahr und da mal ein Jahr, je nachdem, wie es gerade nötig ist. Und auch rund um die Entbindung gibt es großzügige Regelungen, sich vertreten zu lassen, bis zu 12 Monate. Ich zitiere aus § 32 Zulassungsverordnung: Eine Vertragsärztin kann sich in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Entbindung bis zu einer Dauer von 12 Monaten vertreten lassen. Dauert die Vertretung länger als eine Woche, so ist sie der Kassenärztlichen Vereinigung mitzuteilen, wie das in unserem bürokratischen Deutsch so schön heißt. Frau Jesswein, werden diese Möglichkeiten von Vertragsärztinnen und natürlich bei den Erziehungszeiten auch von den Vertragsärzten eigentlich rege genutzt?
Ja, korrekt. Also diese Regelung gibt es und wenn Sie das so lesen und wenn Sie das so hören, dann ist das ja ähnlich wie im Krankheitsfall in der vertragsärztlichen Versorgung geregelt. Mhm. Und das Risiko dafür trägt alleine dann die Kollegin, die schwanger ist und Mutter wird. Das ist das eine. Und das andere, es ist ja auch finanziell, lastet das dann komplett auf dieser Person. Und ob sie das dann schafft oder nicht, also finanziell, das ist dann der überlassen. Und natürlich kann man ja einen Vertreter oder Vertreterin beschäftigen. Allerdings gibt es nicht so viele Möglichkeiten auch im Moment auf diese Vertreter und Vertreterinnen zu greifen. Es gibt keine verlässliche Pools, die regelmäßig gepflegt werden, wo man einfach mal darauf zurückgreifen kann und sagen kann, okay, also hier findet man einen Vertreter oder Vertretung. Es gibt auch ganz viele bürokratische Regelungen. Zum Beispiel darf man mit einem Vertreter oder Vertreterin nicht an einem Tag in der Praxis zusammenarbeiten. Es gibt aber auch, so wie Sie das benannt haben, eine Möglichkeit, einen Entlastungsassistenten oder Entlastungsassistentin zu beschäftigen. Das läuft mit der Genehmigung der KV. Mhm. Und das müssen Sie dann natürlich auch komplett aus Ihrem Nettoeinkommen bezahlen. Das ist richtig.
Und dann ist die Frage, wie effizient arbeitet dann der Assistent auch? Denn die Umsätze, die gehören ja dann...
Genau. Also das ist ja auch so, dass natürlich Angestellte, Entlastungsassistenten und Assistenten oder Vertreter, die arbeiten und erwirtschaften absolut nicht das Gleiche, was man dann auch selber arbeiten erwirtschaften würde. Und natürlich auch alles drumherum läuft ja weiter. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Unterschied. In einem Angestelltenverhältnis sind Sie ja komplett geschützt. Also Sie haben einen Mutterschutz, auch im Falle einer komplizierten Schwangerschaft. Nicht jede Schwangerschaft verläuft unkompliziert. Das ist zwar das Natürlichste der Welt, Kinder zu bekommen und aufzutragen, aber nicht jede Schwangerschaft ist unkompliziert. Frauen haben häufig dann auch mit hohem Blutdruck zu tun, ne, mit Schwangerschaftsdiabetes. Viele müssen dann ins Beschäftigungsverbot gehen, weil sie dann nicht mehr arbeiten können. Das gibt es in der Niederlassung, in der Selbstständigkeit und in der Freiberuflichkeit alles nicht. Das heißt, wenn ich eine komplizierte Schwangerschaft habe und der Frauenarzt oder Frauenärztin verordnet mir eine Bettruhe, dann kann ich natürlich das mit einer Praxistätigkeit schwer vereinbaren und einer Selbstständigkeit.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Man kann natürlich inzwischen Videosprechstunde machen, aber das will man dann vielleicht auch nicht, wenn es einem schlecht geht. Aber ich will trotzdem noch einmal pro Zulassungsverordnung sprechen. Das gibt's ja auch noch gar nicht so lange, diese Regelung mit diesen Vertretungszeiten, Entlastungsassistenz und so weiter. Das, ich meine, 15 Jahre oder so ist das her, dass das überhaupt erst eingeführt worden ist. Das war vorher viel, viel komplizierter. Aber es gibt ja da auch durchaus Möglichkeiten, sich da flexibel zu verhalten. Also die Praxis darf ja natürlich nicht expandieren mit Hilfe des Vertreters oder des Entlastungsassistenten. Aber man kann ja zum Beispiel nach und nach als Ärztin nach der Geburt vielleicht nach und nach wieder reinrutschen in die Tätigkeit und vielleicht Zusatzangebote, die jetzt nicht für Kassenpatienten sind, dann mit ins Praxisspektrum einnehmen. Also zumindest in der Theorie lässt sich das durchaus auch strategisch nutzen für die Weiterentwicklung der Praxen. Wie sieht es da in der Praxis aus?
Ich muss noch mal kurz nachfragen. Also was meinen Sie mit strategisch nutzen?
Also, Also es gibt ja Möglichkeiten, außerhalb der Kassenmedizin auch tätig zu sein. Das heißt, Sie können zum Beispiel Selbstzahlerangebote machen. Das machen viele Hausärzte nicht so gern. Sie sind ja auch zum Teil sehr umstritten. Es gibt aber auch durchaus welche, die ganz gut sind. Es gibt die Möglichkeit, auch vielleicht sich noch mehr auf Privatpatienten insgesamt die Praxis da attraktiver zu machen. Oder vielleicht, dass Sie da im Bereich der Unfallversicherung aktiv werden, wenn Sie die nötige Weiterbildung haben. Oder also jedenfalls Fälle haben, die nicht mit der KV abgerechnet werden. Und da können Sie theoretisch dann ja das durchaus auch zusätzlich machen, ohne dass dann die KV sagen kann, ja, die Praxistätigkeit wird ausgeweitet, oder?
Ach so, das meinen Sie. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank. Ja, natürlich können Sie das alles machen. Das ist ja dann auch die Selbstständigkeit. Selbstverständlich kann man das ja alles machen. Genau. Allerdings, Mutterschutz ist Mutterschutz. Ne? Eine angestellte Ärztin oder eine angestellte Person arbeitet im Mutterschutz nicht. Und ich sage es jetzt mal nach der Geburt eines Kindes heißt es ja Wochenbett und nicht Wochenpraxis und nicht Wochen-KV. Und wir haben dann auch ein neugeborenes Kind. Und es ist natürlich auch allen selbst überlassen, wann und wie die Personen dann auch wieder ihre selbstständige Tätigkeit wieder aufnehmen. Das ist ja alles jedem freigestellt. Allerdings empfinde ich das als nicht fair und nicht richtig, dass eine selbstständige Frau dazu regelrecht gezwungen wird, aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel finanzieller Druck, ja, organisatorischer Druck, einfach so früh, wie es nur geht, wieder ihre berufliche Tätigkeit aufzunehmen. Es ist auch natürlich ein Unterschied, wenn man angestellt arbeitet und selbstständig. Man ist ja selbst und ständig. Man trägt viele Risiken, man nimmt die in Kauf. Und das ist auch in Ordnung so. Dafür entscheiden wir uns alle freiwillig. Aber hier an diesem Punkt muss ich sagen, dieses Risiko sollte nicht eine Frau alleine tragen.
Gut, also ich hatte jetzt auch nicht an die 6 Wochen und 8 Wochen vor und nach der Geburt gedacht, sondern eher an die Zeit, wenn dann eben der Entlastungsassistent oder die Entlastungsassistentin mitarbeitet und man eigentlich dann nicht mehr im Mutterschutz, sondern im Erziehungsurlaub ist. Das stimmt natürlich, das ist ein Unterschied. Also es geht Ihnen da vor allen Dingen um diese enge Zeit rund um die Geburt.
Also mir persönlich und so transportiere ich auch die Meinung, die Haltung aus unserem Forum und aus unserem Verband. Es geht um die Zeit der Schwangerschaft, die durchaus auch als eine Risikoschwangerschaft verlaufen kann. Dieses Risiko nicht die schwangere Person alleine tragen muss. Und um die Zeit vom gesetzlichen Mutterschutz für Angestellte. Das sind 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt. Und genau. Die 8 Wochen nach der Geburt bezeichnet man auch als Wochenbett. Und im Angestelltenverhältnis heißt es wirklich Wochenbett. Und eigentlich sollte das für jede Frau machbar sein und gültig.
Ja. Gut, und dann kommen wir jetzt dazu, der gesetzliche Mutterschutz erstreckt sich ja durchaus auf ganz schön viele Dinge. Was steht da für Sie im Vordergrund? Geht es tatsächlich vor allem um das Mutterschutzgeld und um den Arbeitgeberzuschuss, der dann dafür sorgt, dass man eben diese 6 Wochen und die 8 Wochen netto so viel hat wie vorher? Oder geht es um die anderen Aspekte, die dazukommen? Da kommen wir vielleicht auch gleich noch
drauf. Sowohl als auch. Also im ersten Schritt geht es wirklich darum, dass es gesetzlich anerkannt wird und dass es ein rechtlicher Rahmen dafür geschaffen wird, dass auch selbstständige Frauen das gleiche Recht auf Mutterschutz haben wie angestellte Frauen. Und dass auch selbstständige Frauen diese Sorge nicht haben müssen, dass wenn sie in der Selbstständigkeit sich dazu entscheiden, ein Kind zu bekommen, dass sie da finanziell einfach den Bach untergehen. Ich denke, man muss da auch wirklich unterscheiden, was die Weiterbildung angeht, ne, und die finanzielle Absicherung. Und natürlich gibt es auch viele strukturelle organisatorische Regelungen, wo man auch die Körperschaften, wie zum Beispiel Kassenärztliche Vereinigung, in die Pflicht nehmen kann, mit Vereinfachung, Entbürokratisierung diese Regelungen, dass einfach für eine selbstständige Frau es möglich ist und vereinbar ist, in ihrer Selbstständigkeit und in ihrer Freiberuflichkeit die Familie, die Entscheidung, Kinder zu bekommen, mit Ausüben der Praxistätigkeit zu vereinbaren. Ich hoffe, ich habe das nicht zu kompliziert jetzt gerade gesagt.
Ich glaube nicht, nein, durchaus nicht. Jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, wie bemisst sich denn eine solche finanzielle Unterstützung? Ich meine, ich habe jetzt ein festes Gehalt, wenn ich angestellt bin. Das geht mir als Redakteur bei der Ärztezeitung auch so. Und wenn ich jetzt ausfalle und kriege Krankengeld, dann ist das ungefähr so hoch wie mein Nettogehalt, was ich sonst bekomme. Wenn jetzt eine Ärztin sehr erfolgreich ist in ihrer Praxis und sehr gute Umsätze erwirtschaftet und es gibt eine andere Ärztin, die ist vielleicht nicht so erfolgreich, kriegen die dann am Ende das gleiche Geld oder soll das abhängen davon, was vorher von der KV an Umsätzen bezahlt worden ist? Ich meine, es gibt ja trotzdem noch den Vertreter oder die Vertreterin wahrscheinlich.
Was ich mir gut vorstellen kann, also die Ausgestaltung, diese Regelung, die kann wirklich unterschiedlich und region- und bedarfsorientiert laufen. Sie müssen immer bedenken, dass Sie als ein angestellter Mitarbeiter oder Arbeitnehmer, Sie haben Ihre fixe Kosten, was Miete, Lebensmittel, Auto, Urlaube und so weiter angeht, Ihre Versicherungen. Als Selbstständiger haben Sie natürlich viel, viel mehr Kosten. Ja, also das heißt, all das, was Sie erwirtschaften und Ihr Umsatz ist nicht gleich Ihr Gewinn und nicht gleich Ihr Nettolohn, sondern da gibt es, und diese Kosten, die laufen immer weiter. Und nach meiner Vorstellung und nach meiner Meinung muss es in der Selbstständigkeit möglich sein, für den Fall einer komplizierten Schwangerschaft zum Beispiel eine gewisse Grundabsicherung, vielleicht umsatzabhängig, wie zum Beispiel eine gewisse Umsatzgarantie, damit zumindest mal die laufenden Kosten gedeckt sind. Ja, eine gute Beratung, wo man einer Person empfiehlt hat, frühzeitig vorzusorgen, vielleicht bestimmte Versicherungstarife, die nicht so teuer sind, dass man sagt, okay, in diesem Falle kann man nicht ab der 6. Woche erstmal ein Krankentagegeld gehen, sondern oder das Krankentagegeld bekommen, sondern schon direkt sich so absichern und in der Zeit des gesetzlichen Mutterschutzes 6 Wochen davor und 6 Wochen danach, dass man das regelt und sagt, okay, entweder man regelt das über eine gewisse Umsatzgarantie, dass auch nicht drunter geht und dass die Vertreter oder Vertreterkosten je nach Praxisstruktur vielleicht zu einem gewissen Prozentsatz mitgetragen werden oder man sagt, also aus individuelle Anträge macht man auch abgestaffelt und je nach Praxisstruktur, ob es jetzt Einzelpraxis oder Gemeinschaftspraxis ist, dass man sagt, okay, die Vertreter, Vertreterinnenkosten werden zu einem hälftig oder zu 40% oder 60%, je nach Umsatz, mitgetragen über Finanzierungsfonds, Umlagen etc. Man kann ja das, glaube ich, wirklich sehr umfangreich gestalten. Es gibt viele, glaube ich, Lösungsansätze und wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir uns nicht noch mehr Bürokratie da aufbürden.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das Mutterschutzgeld oder im Mutterschutz bekommt man als Angestellter ja sowohl von der Krankenkasse etwas als auch vom Arbeitgeber, der eben dann weiter zahlen muss, als wenn man eben krank wäre. Jetzt ist meine Frage, wer würde denn in diesem Fall in die Arbeit, die Rolle des Arbeitgebers schlüpfen? Von wo kommt das Geld dann? Ich meine, die Krankenkassen als Arbeitgeber, wenn man sich das jetzt in Analogie vorstellt, die Krankenkassen als Arbeitgeber, die würden ja wahrscheinlich bei Ihnen sämtliche Nackenhaare sich aufstellen lassen. Ja, Sie haben jetzt eben gesagt, ein Fonds, aber Wie kann wer da in diesem Fall einspringen? Also kommt das aus Steuergeld, kommt das von der Selbstverwaltung oder ist das dann Sache der Politik, das zu entscheiden?
Nach meiner Vorstellung wäre das tatsächlich die Sache der Politik, wenn ein gesetzlicher Rahmen geschaffen ist, wenn per Gesetz Mutterschutz auf selbstständige Frauen aufgeweitet ist, ist dann die Politik in der Pflicht, sich die Lösungen zu überlegen. Andersrum, wenn wir uns niederlassen, dann schließen wir in Form dieser Zulassung auf Antrag quasi einen Vertrag mit allen Krankenkassen. Dann ist natürlich unser Arbeitgeber, wir haben einen Versorgungsauftrag, den müssen wir erfüllen. Die KV hat einen Sicherstellungsauftrag und das müssen wir auch erfüllen. Und wir schließen quasi in Form der Niederlassung Vertrag mit allen Krankenkassen und dürfen dann mit denen abrechnen und dann sind sie vertragsärztlich tätig. Dann ist dann quasi in Anführungszeichen unser Arbeitgeber, sind dann die Krankenkassen. Und das ist jetzt die Frage an die Juristen. Wer ist denn dann da in der Pflicht? Wer zahlt?
Ja, okay, also das ist noch ungeklärt. Dann ist noch eine Frage, die mir eben gekommen ist, als Sie das Thema schwieriger Schwangerschaftsverlauf angesprochen haben. Also normalerweise sind Sie ja als Ärztin oder als Arzt genauso gegen solche Krankheitsfälle abgesichert über die Krankentagegeldversicherung oder Praxisausfallversicherung, was auch immer. Und ist dann die Frage, ist das wirklich dann Sache einer öffentlichen Institution, da einzuspringen? Oder hat man diese Versicherung nicht sowieso als Praxisinhaberin?
Das ist jedem selbst überlassen. Also wir müssen, glaube ich, auch da wirklich ganz strikt unterscheiden. Ich höre das auch häufig, dass Schwangerschaft mit einer Krankheit verglichen wird. Das ist aber keine Krankheit.
Nein.
Schwangerschaft ist keine Krankheit, kann aber kompliziert verlaufen. Ja, und kann unter Umständen auch wirklich zu Schwierigkeiten führen bei Frauen, sowohl bei Frauen wie auch beim Kind. Und dieses Risiko sollte eine Frau nicht alleine tragen. Zu einer Schwangerschaft gehören immer zwei. Frauen bekommen Kinder, die tragen die aus und die bekommen sie, aber Eltern werden beide Geschlechter. Und wenn ich mich niederlasse, wenn ich mich dafür entscheide, selbstständig tätig zu sein, dann nehme ich die Krankheitsrisiken alle in Kauf. Natürlich, ja. Und es ist meine Entscheidung, wie und ob ich mich davon absichere. Aber eine Schwangerschaft ist, glaube ich, von der Krankheit ganz klar zu trennen. Das ist ein natürlicher Prozess. Ja, okay. Wir brauchen Kinder. Wir haben auch eine demografische Krise. Wir brauchen aber in unserer Versorgung diese Kolleginnen, die es zwangsläufig davon abhält, sich niederzulassen, wenn sie wissen, okay, die kriegen das dann eigentlich geregelt.
Okay, ja. Wenn man sich so engagiert, Frau Dr. Jeswein, dann hat man ja oft auch einen eigenen Hintergrund dazu. Haben Sie denn selbst Erfahrungen gemacht, wie das dann ging mit Schwangerschaft und dann die eigene Praxis weiterzuführen?
Ja, das habe ich. Das habe ich. Ich habe zwei Kinder und meine Tochter habe ich in eine Anstellung in einer Klinik bekommen in meiner Weiterbildungszeit. Ich war alleinerziehend, als ich mich niedergelassen habe und meine Einzelpraxis damals im Landkreis Oldenburg übernommen habe. Und ich habe eigentlich damit nicht gerechnet, aber nun habe ich dann doch geheiratet und bin dann nochmal schwanger geworden und habe mich entschieden, noch ein Kind zu bekommen. Mein Sohn kam dann quasi in der Zeit, wo ich alleine als Hausärztin auf dem Land niedergelassen war, ja.
Und haben Sie das gut gewuppt gekriegt oder ist das so ein bisschen die Motivation dafür, dass Sie jetzt da sich
an dieser Stelle habe ich wirklich fast jeden Tag gedacht, okay, an welcher Stelle muss ich jetzt laut werden? Es ist schon wirklich sehr schwierig. Und ich sage Ihnen, wenn ich damals gewusst hätte, wie das alles ist, hätte es mich davon abgehalten, mich niederzulassen.
Ah, okay.
Ich habe das gut hingekriegt. Ich habe einen wunderbaren Mann, der hat mich unterstützt. Der hat auch 12 Monate Elternzeit genommen und zum Glück arbeitet er auch in einem Segment, was uns erlaubt hat, auch auf meinen Verdienst komplett zu verzichten. Ich habe das gut hinbekommen, aber ich musste tatsächlich Ich bin aus der Praxis eine Woche in Urlaub, dann in den Kreissaal. Aus dem Kreissaal bin ich fast direkt wieder in die Praxis gegangen.
Ach komm, ja. Und das fanden Sie eigentlich nicht richtig so?
Nein. Also richtig, es hat sich nicht gut angefühlt, aber das hat ja damit nichts zu tun. Das ist natürlich meine Praxis gewesen. Ich habe aber einfach gesehen, es war wirklich schwierig, einen Vertreter zu finden. Mit diesem Vertreter durfte ich nicht in einer Praxis an einem Tag arbeiten gleichzeitig. Und ich wollte mich in der Schwangerschaft nicht voll vertreten lassen. Mir ging es soweit gut. Nichtsdestotrotz habe ich auch gemerkt, okay, es wird durch diese Belastung, man hat ja keine Arbeitszeiten als eine Selbstständige. Durch diese Belastung wird es schon schwieriger. Und es war schwierig, einen Entlastungsassistenten zu bekommen. In der Zeit vom Mutterschutz, was ich mir versucht habe zu nehmen, hat nicht so ganz gut funktioniert, weil die Praxis lief weiter und man ist ja trotzdem immer da irgendwie. Auch im Kreissaal ist man irgendwie da. Wie läuft das? Und auch wenn man eine Vollvertretung hat, habe ich gesehen, dass die Umsätze nach unten gehen, dass die Zahlen nach unten gehen. Und was natürlich auch die Patienten angeht, die können als Vertragsärztin nicht einfach so irgendwie die Praxis verlassen. Was ist dann mit ihren Patientinnen und Patienten? Und auch wenn ich das alles sehr gut vorbereitet habe, trotzdem kam es zu einer sehr großen Unruhe in der Praxis und ich habe wirklich gemerkt, ich muss wieder rein, ich muss wieder arbeiten. Es ging einfach nicht anders. Ich hätte mir aber gewünscht, wirklich diesen Mutterschutz und dieses Wochenbett doch voll erleben zu dürfen, ohne mir großartig Sorgen zu machen, dass die Praxis den Bach untergeht.
Okay, das ist verständlich. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. So langsam kommen wir zum Schluss. Die Sache mit dem Mutterschutz wird ja durchaus unterschiedlich gesehen von Ärztinnen. Weiterbildungsassistentinnen kämpfen sogar eher um mehr Flexibilität, damit die strengen Schutzbestimmungen für den Arbeitsplatz am Ende die Weiterbildungszeit nicht drastisch verlängern. Stichwort Gefährdungsbeurteilung, Arbeit mit gesundheitsgefährdenden Stoffen, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit, Überstunden. Wie passt Ihre Initiative dazu? Lässt sich das zusammenbringen oder ist das unabhängig voneinander?
Das widerspricht sich überhaupt nicht. Wir müssen da unterscheiden. Da geht es tatsächlich zum größten Teil um die Weiterbildungszeiten, um zum Beispiel Kolleginnen, die in den chirurgischen Fächern tätig sind, die müssen ja bestimmte Kataloge erfüllen, also OP-Kataloge, bestimmte Eingriffe, bestimmte Tätigkeiten ausgeübt werden. Und da geht es tatsächlich zum größten Teil darum, dass die in dieser Weiterbildung nicht benachteiligt werden während der Schwangerschaft. Und dass denen das nicht in der Weiterbildungszeit auch zum Nachteil ausgelegt wird. Und da geht es wirklich erstmal um diese Weiterbildungsmöglichkeiten und die Nachteile, die dadurch entstehen können, wenn Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden, wenn die Frauen nicht operieren dürfen, obwohl es ihnen gut geht. Das muss man unterscheiden.
Gut, also das ist kein Widerspruch.
Das ist kein Widerspruch.
Und dann ist mir noch ein Passus aufgefallen in dem Beschluss, dass Sie auch Ängste vor rechtlicher Unsicherheit da anprangern. Wo kann da eine rechtliche Unsicherheit liegen in der Mutterschutzzeit?
Ja, also solange es nicht geregelt ist, also ich stelle mir das so vor, dass natürlich wir wissen nicht, was dürfen wir, wo können wir dann Nein sagen, wo können wir dann sagen, okay, also können wir das jetzt hier ablehnen? Können wir jetzt sagen, wir reduzieren unsere Sprechstundenzeiten einfach nochmal? Wir sind ja verpflichtet. Wir haben ja auch zulassungsrechtlich, haben wir ja Verpflichtungen. Wir können nicht einfach so die Praxis machen. Wir können nicht einfach so, wir müssen immer dafür sorgen, dass die Patienten versorgt werden. Ja, wie läuft das im Falle einer schwierigen Schwangerschaft? Und es ist ja so, dass wenn man in der Schwangerschaft einfach auch nicht krank ist, ist es ein anderer Zustand. Das ist keine Krankheit, das ist ein natürlicher Zustand, aber es ist ein anderer Zustand. Was darf man da? Was kann man da? Wo kann man dann wirklich sicher sagen, okay, ich reduziere hier meine Tätigkeit, ich mache jetzt hier weniger und so weiter.
Okay, also es geht da um den vertragsarztrechtlichen Zustand letztlich. Was ist da erlaubt und wo gibt es dann möglicherweise Ärger von der KV? Ja, dann kommen wir jetzt wirklich zum Schluss. Insgesamt fürchten Sie, diese Ängste könnten zu einer strukturellen Benachteiligung niedergelassener Ärztinnen im Vergleich zu angestellten Ärztinnen führen. Da heißt es dann im Beschluss, fehlt ein ausreichender Mutterschutz, besteht die Gefahr, dass Frauen aus Sorge vor Einkommensverlust, organisatorischer Überlastung oder rechtlicher Unsicherheit eine Niederlassung verzögern oder ganz vermeiden. Ist das tatsächlich so gravierend, dass Sie glauben, dass das dann auch auf die Versorgung einen Einfluss hat?
Ja. Wir erleben sowieso jetzt in der Selbstverwaltung mehr Bestrebungen, jungen Ärztinnen und Ärzte im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Wir wollen aber auch Selbstständigkeit fördern und wir wollen, dass mehr Ärztinnen und Ärzte in die Niederlassung kommen. Und durch die Familienplanung, auch insbesondere bei Frauen im fertilen Alter, kann es schon dazu kommen, dass Frauen sich entweder viel, viel später entscheiden, sich niederzulassen oder gar nicht, weil sie da das problematisch sehen, das Ganze unter einen Hut zu bekommen. Andersrum, es bringt ja natürlich auch viele Vorteile mit sich. Also Niederlassung ist das Modell, wo man eigentlich, wenn das gut gedacht ist und gut organisiert ist, bietet das sehr, sehr viele Freiheiten und sehr viel Gestaltungsfreiraum. Und ich sehe schon uns in der Pflicht, auch aus diesem Aspekt zu sagen, wir müssen die Vereinbarkeit der Familien und des Berufes und Ausübung der ärztlichen Tätigkeit einfach mitdenken in unseren Versorgungskonzepten zukünftig.
Gut, dann kommen wir zum weiteren Vorgehen. Ihr Antrag ging ja ohne große Diskussion durch und dann einstimmig. Jetzt geht es weiter mit einem eigenen Antrag beim Deutschen Ärztetag in Hannover, oder? So ist es doch geplant, oder nicht?
So ist es geplant, dass dieser Antrag unter anderem als einer der Anträge der hausärztlichen Delegierten mit auf den Deutschen Ärztetag genommen wird und auch dargestellt wird. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das vorzubereiten.
Ah ja, okay. Und haben Sie das auch mit anderen Fachgruppen schon ein bisschen abgesprochen? Was erhoffen Sie sich da beim Ärztetag? Das muss ja eigentlich dann so mit Wumms durchgehen. Dann kann die Politik vielleicht dann auch darauf reagieren. Oder wie weit sind Sie da schon?
Ich erhoffe mir einen guten Beschluss, einen positiven Beschluss vom Ärztetag, womit man dann natürlich auch der Politik auch was auf den Tisch legen kann und sagen kann, hier die Ärzte hat das Problem auch erkannt. Jetzt muss da was passieren. Ich sehe uns schon so ein bisschen besonders in unserer Stellung, denn wir haben einen Versorgungsauftrag. Wir müssen irgendwie unsere Patientinnen und Patienten versorgen. Wir können nicht darauf warten, dass irgendjemand für uns irgendeine Lösung findet. Wir müssen dann auch selber das mitdenken und wir müssen natürlich die Politik auffordern, ihre Versprechungen umzusetzen.
Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Glück, denn nach dem Beschluss des Ärztetages, so er denn fällt, dann geht es ja in Richtung Regierungskoalition und da steht es ja schon im Koalitionsvertrag, dass eben, das hatten wir ja schon erwähnt, dass tatsächlich bei Selbstständigen der Mutterschutz anders geregelt werden soll. Ja, wir dürfen gespannt sein, wie das Thema bei den Delegierten des Deutschen Ärztetages ankommt. Frau Dr. Jeswein, haben Sie vielen Dank für den Austausch zum Thema Mutterschutz. Wir sehen uns in Hannover. Alles Gute für Sie.
Ich bedanke mich auch für Sie auch und freue mich auf Hannover. Vielen Dank.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.